Jesus Christus, in der Abhängigkeit zu dir, in der Liebe zu dir und zu deinem Wort, treffen wir uns heute. Wir wollen wieder eine Zeit uns nehmen, Zeit haben, indem wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen, es lesen, ja, und darauf hören, was du uns zu sagen hast. Das vermagst du durch deinen Heiligen Geist zu tun, an jedem Herzen. Und das ist mein Gebet, ja, und meine Hoffnung, dass du es gebrauchst. Und du kennst jedes einzelne Herz, was es braucht, wo es steht, mit was es kämpft, was es notwendig ist, um Glauben zu festigen und auszurichten und, ja, und eine lebendige Hoffnung zu geben, Kraft zu geben, Glauben zu geben, um ein Leben in dieser Welt zu leben mit all den Herausforderungen, die jeder Einzelne hat. Und ich kenne nicht jedes einzelne Herz und ich weiß nicht, mit was jeder Einzelne zu kämpfen hat, aber du weißt das. Aber ich habe dein Wort und dein Geist und mein Gebet, Herr, dass du es gebrauchst und in diesem Wunder, dass du es brichst, segnest und jedem austeilst, dass jeder auch, ja, mit nach Hause nehmen kann. In deinem Namen will ich das bitten und danke dir, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Amen. Die ersten drei Verse im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefs beschäftigen wir uns mit der Quelle des falschen Glaubens. Im Gegensatz zu der Quelle des kostbaren Glaubens aus dem ersten Kapitel ist es die Quelle des falschen Glaubens. Wir sind immer noch in Kapitel 2 und gucken uns immer noch die ersten drei Verse an. Es ist sehr grundlegend und darum haben wir uns oder nehmen uns da auch intensiv Zeit, um da die richtigen Weichenstellungen zu stellen. Wir haben uns mit der Quelle des falschen Glaubens, haben wir die falschen Lehrer ausgemacht. Und so wie Petrus es lehrt, die falschen Propheten unter dem Volk des Alten Testaments, so auch unter uns, unter euch, sagt er, in der Gemeinde die falschen Lehrer. Wir haben ihr Wirkungskreis angeschaut, dass eben unter, also dass diese falschen Lehrer in der Gemeinde sind. Da müssen wir sie suchen, darauf müssen wir achten. Wir haben uns angeschaut, was ihre Strategie ist, dass das, was sie verfolgen, mit dem Ziel, zerstörerische Parteiungen, zerstörerische Lehrmeinungen in die Gemeinde heimlich einzuführen, damit dieser kostbare Glaube, der allein zu retten vermag, Schaden leidet, damit das Evangelium Schaden leidet und letztendlich all die, die dieser falschen Lehre folgen, ebenfalls Schaden leiden. So, das ist das Ziel, die Gemeinde zu zerstören. Das verfolgt der Feind und somit hat er seine Instrumente, das sind die falschen Lehre, die er heimlich in die Gemeinde einschleust und die Gemeinde von innen her versucht. Ja. Die Verfolgung geschieht von außen, die Verführung geschieht von innen. Und das ist die Strategie. Und mit dem welchem Ziel, dass die sowohl sie selbst, beziehungsweise all die, deren Folgen, das tun, was sie tun, nämlich den Herrn Jesus Christus als ihren Gebieter verleugnen. Und da geht man mit mir nochmal in 2. Petrus Vers 1. Ich lese euch das nochmal an. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiungen oder eben Lehrmeinungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. So, das ist ihre Strategie und ist ihr Ziel, so, zu zerstören. Und wie machen sie das? Indem sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Dieses Wort Gebiete, manche übersetzen, die den Herrn verleugnen oder manche auch übersetzen, die den Herrscher verleugnen. Das Wort, das wir hier haben, ist nicht Kyrios, wie man ganz an vielen anderen Stellen von Jesus Christus als dem Kyrios, als dem Herrn, zurückzuführen dann auf den Begriff Jahwe im Alten Testament. Im Neuen Testament ist das dann eben der Herr. Das ist nicht das gleiche Wort, das Petrus hier verwendet, sondern er verwendet das griechische Wort, Despotos, glaube ich, heißt das. Despotes, glaube ich. Und das ist das Wort, das, ich glaube, im Deutschen von Despot, kann das sein? Das ist jetzt keine geläufige Umschreibung eines Herrschers, aber vielleicht in unserer Zeit etwas negativer belegt, weil Despoten, glaube ich, mit O oder U? Habe ich mit der Maske gesehen? U. mit O, ja, Despoten, ja, so, ich glaube, so rum. Die sind negativ belegt. Warum? Weil die diejenigen sind, die eine absolute, uneingeschränkte Autorität und Herrschaft haben. Das sind also solche Staatsoberhäupter, die allein dastehen und sagen, so machen wir es nicht, die dann ohne Parlament oder sonst irgendwas, die über die anderen herrschen, also in ihrer und oft natürlich willkürlich und auch brutal. Und so, aber hier ist das Wort, das hier Petrus gebraucht, um zu sagen, was tun sie, was verleugnen sie, in welcher Art und Weise verleugnen sie Jesus Christus, indem sie seinen uneingeschränkten und seinen souveränen Anspruch seiner Herrschaft ihm absprechen bzw. verleugnen. Das ist das, was sie tun. Das ist ihre Strategie, wie sie die verderbenbringende Lehrmeinungen einbringen. Also sie lehren zwar einen Jesus, der für sie stirbt, aber sie sagen, er ist eben nicht der souveräne Herrscher und nicht nur jetzt allgemein über die Schöpfung und über die Welt, vor allem über sich selbst. Also er ist nicht derjenige, der ihnen zu sagen hat, wie sie zu leben haben. Sie leben nach ihren Maßstäben, nach ihren Vorstellungen und eben nicht nach den Vorstellungen des Herrn. So, das ist das, was sie tun. Sie bringen ein anderes Christusverständnis und leugnen letztendlich seine Autorität. Das ist, was sie tun. Dieses Wort, das Petrus hier gebraucht und jetzt in dem Fall als Gebieter übersetzt ist, das taucht im Neuen Testament zum Beispiel dann auf, wenn die Schrift dazu auffordert, dass die Sklaven ihren Herren sich unterordnen sollen, sogar den Üblen, und da steht das gleiche Wort. Also wenn es da in den Herren, dann steht da nicht Kyrios oder so, sondern da steht eben dieses Despotes. Also sie sollen sich den unterordnen, die über sie die volle Autorität und volle Gewalt haben. Und auch wenn es sie viel kostet, und sollen sie da nicht rebellieren und sollen sie da nicht dagegen arbeiten, sollen sich dem unterordnen. An vielen Stellen im Neuen Testament schreibt Paulus, ob jetzt Timotheusbrief, Titusbrief, haben wir diese Stellen. Und in dieser Weise wird das von menschlichen Einrichtungen und Herren oft damit übersetzt. Ja? So, da geht es um ihre Autorität. Aber das gleiche Wort, ich habe irgendwas im Auge. Entschuldigung, das gleiche Wort beschreibt aber auch Gott selbst als diesen Allmächtigen, den souveränen Herrscher, also mit dem gleichen Wort. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wenn ihr mit mir in die Apostelgeschichte mit mir geht, sie aufschlagt. Ich finde das interessant, in welchem Zusammenhang diese Beschreibung Gottes verwendet wird. Das ist Kapitel 4, Petrus und Johannes müssen Rechenschaft geben für ihren Glauben. Sie werden bedroht, dass sie leiden, beziehungsweise dass es Konsequenzen für sie hat, wenn sie weiter Jesus bekennen von den hohen Priestern und dem hohen Rat. Und dann gehen sie zurück in die Gemeinde. Und wir haben ja dieses Gebet schon ein paar Mal gelesen aus verschiedenen Perspektiven. Und als sie zurückkommen, beten sie und bitten Gott um sein Beistand und die Kraft. Und ich lese ab Vers 23, da heißt es: Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu ihren und verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und dann sagen sie: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und hier dieses Wort wird hier jetzt mit Herrscher übersetzt. Das ist das gleiche Wort. So, und das heißt, sie unterstellen sich seiner absoluten Herrschaft. Sie wissen, er ist der, der die absolute Autorität hat, und er ist der, dem alles unterworfen ist. Er ist der Schöpfer und er spricht ein Wort und es wird. Und als zu solchem beten sie, als zu dem, der über alles die absolute Herrschaft und die Gewalt und Autorität hat. So, wenn das Gott ist, zu dem sie bitten, was kann der Hohepriester, die Hohepriester, können die Ältesten, was können sie haben? So, also sie wissen, wer die volle Autorität hat. Nicht sie, sondern Gott hat dies. Und zu ihm wenden sie sich und gebrauchen bewusst dieses Wort. So, sagen sie zu Gottes Potes, also du bist der Allmächtige, der absolut Souveräne. In der gleichen Art und Weise verwendet die Gemeinde auch diese Bezeichnung von Jesus, also Bezeichnung für Jesus, dass Jesus derjenige ist. Nur ein Beispiel, gehe ich mit euch in die Offenbarung, Kapitel 6. Wenn ihr es mit mir aufschlagt, wir sind bei dem fünften Siegel, und es geht um die leidende Gemeinde. Interessanterweise die Parallele zur Apostelgeschichte, auch das ist die leidende Gemeinde. Da bekommen wir einen Blick auf die Erde, dass die Gemeinde für Jesus Christus für das Zeugnis leidet. Hier haben wir einen Blick in den Himmel und sind unter dem Altar, das heißt wiederum Anbetung, Gebet zu Gott. Und in dem Fall sprechen hier nicht die Zeugen auf der Erde, sondern die Zeugen im Himmel. Das heißt, die schon gestorben sind und im Himmel angekommen sind. Und ich lese ab Vers 9, Kapitel 6, Offenbarung. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also wegen ihrem Zeugnisses und Bekenntnisses zu Jesus sind sie gestorben. Und dann Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann heiliger und wahrhaftiger Herrscher? Und dieses Wort, was jetzt hier mit Herrscher übersetzt, ist genau das gleiche Wort, das wir in der Apostelgeschichte haben oder in Petrus. Also das ist wiederum dieses Despotes. Das ist nicht heiliger und wahrhaftiger Kyrios, sondern heiliger und wahrhaftiger Herrscher. Richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das heißt an den Menschen, an den Gottlosen, die uns verfolgen, die uns lästern, verschmähen und um deren Willen wir letztendlich auch für dein Zeugnis auch getötet oder gestorben sind. Und sie wenden sich wieder an wen? An diesen allmächtigen, absolut souveränen Herrn, der regiert über alles und erbitten von ihm genau das und sagen, Herr, wann greifst du ein? Du bist, die Bezeichnung finde ich herrlich, heilig und wahrhaftig. Du bist wirklich ein Abgesonderter und in seinem Wesen absolut reiner. Nichts mit bösen Motiven oder irgendwie unlauteren oder Motiven, sondern du bist absolut heiliger, absolut reiner und wahrhaftiger, echter Herrscher. Und an den wenden sie sich. Also in dieser Weise wird dieses Wort gebraucht. Und in dieser Weise ist es auch das Wort, das Petrus hier sagt, dass sie und diese falschen Lehrer falsche Lehren in die Gemeinde hineinbringen, die Gemeinde zerstören wollen und zerstören, versuchen, den Glauben in Frage zu stellen und indem sie diese absolute Souveränität und Autorität Jesu in Frage stellen. So, das ist das, was sie tun. Das ist auch die falsche Lehre, die sie letztendlich da bringen. Inwieweit tun sie das? Bevor ich mit euch das anschaue, möchte ich noch ein, zwei Sätze zu etwas verlieren. Wie gesagt, zu diesem Satz, da heißt es, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Ich habe in der letzten Bibelstunde das schon kurz angesprochen. Was meint Petrus damit? Wer sind diese falschen Lehrer? Sie verleugnen also die volle, absolute Autorität Jesu Christi und dann heißt es, der sie erkauft hat. Und jetzt so stellt sich die Frage, wer sind sie? Sind sie von Jesus Christus Erkaufte? Es gibt drei Möglichkeiten, diese Aussage auszulegen. Ich stelle euch ganz kurz die drei vor und sage, welche von denen ich priorisiere. Nein, eigentlich bevorzuge ihr. Eigentlich wisst ihr schon, in welcher Weise. Aber nur, dass wir das verstehen, wie auch andere versuchen, diese Stelle auszulegen. Und ich möchte euch sagen, warum es nicht passt, meinem Verständnis, meiner Meinung nach. Die erste Möglichkeit, das auszulegen, oder wie es auch oft ausgelegt wird, dass gesagt wird, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Also der ist am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen für die Sünden, dann sagt man, der ganzen Welt. Also ist seine Erlösung, das Erkaufen durch sein Blut gilt allen Menschen. Und somit schließt das auch die falschen Lehrer mit ein. So, Jesus ist ja für alle Menschen gestorben, also somit ist er ja auch für die falschen Lehrer gestorben, sie sind ja Menschen. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie dadurch automatisch gerettet sind. So sagt man, wird die Sühnung Jesu, das Blut Jesu Christi, nur dann wirksam, wenn Menschen das annehmen. Also in diesem Verständnis ist so, das Erlösungswerk Jesu Christi ist vollbracht und sozusagen auf einem Konto abgelegt. Es ist gültig für jeden Menschen. Und es wird nur dann wirksam, wenn man hingeht und sagt, ich hätte gerne etwas von diesem Blut. um jetzt in dieser Bildersprache zu sprechen. Und dann, wenn man das im Glauben und im Gebet, in Übergabe und Buße das annimmt, dann wird sozusagen dieses Blut Jesu Christi erst wirksam, obwohl es vergossen ist für sie. Aber wirksam wird es nur, wenn sie das im Glauben annehmen. Und so sagt man, meint man, dass Petrus das so sagt. Also, die verleugnen Jesus Christus, obwohl er für sie gestorben ist, obwohl er sie erkauft hat. So, das ist die eine Möglichkeit, diese Stelle auszulegen. Also das Blut Jesu Christi wird erst dann wirksam, wenn Menschen das für sich in Anspruch nehmen. Ich denke, das ist somit die gängigste Art und Weise, oder das ist auch die gängigste Meinung in Großteil der evangelikalen Gemeinden, was Bekehrung bedeutet und was Erlösung bedeutet. Die zweite Möglichkeit ist, Petrus spricht wirklich von solchen, die zum Glauben mal gekommen sind, die sind in der Gemeinde und in die Gemeinde gekommen, sind zum Glauben gekommen, aber dann haben sie den Glauben verlassen. Sie haben sich vom Glauben abgewandt und obwohl Jesus Christus für sie gestorben ist, obwohl sie dieses Blut für sich in Anspruch genommen haben, haben sie durch ihr sündiges Verhalten und das Ablehnen der Autorität Jesu, seine Herrschaft über ihr Leben, sind sie sozusagen abgefallen und sind gestorben oder sind jetzt verloren sozusagen durch ihre Sünde. Das ist die zweite Art. Also während der erste Ansatz darin wäre zu sagen, okay, wie bekommt man das Heil? Und diese haben noch nicht das Heil, obwohl es theoretisch für sie bereit ist. Ist die zweite Möglichkeit oder der zweite Versuch auszulegen, zu sagen, sie haben das zwar empfangen, aber sie haben es doch verloren. Durch die Art und Weise, wie sie gesündigt und wie sie gelebt haben. Also die Verlierbarkeit des Heils. Die dritte Möglichkeit ist die, dass diese falschen Lehren nie welche waren, also nie welche Kinder Gottes waren. Aber sie behaupten, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Und das ist der Ansatz, den ich meine, dass es darum geht. Darum habe ich auch so viel Zeit und Mühe verbracht, um die darzustellen, in welcher Art und Weise die Bibel uns die falschen Lehrer vor Augen malt. Und ich werde das auch gleich noch ein, zwei Sachen mit euch nochmal anschauen und das euch zeigen. Also ich glaube, im Kontext vom Petrusbrief, vom zweiten Petrusbrief, im Kontext vom Evangelium und der Schrift geht es darum, dass hier falsche Lehrer in die Gemeinde eindringen, die letztendlich unter dem Gericht Gottes schon längst stehen. Vielleicht schlag mal mit mir Judas. Nehmen wir mal die erste Stelle nochmal. Judas Vers 4. Letztes Mal ist mir das besser gelungen. Judas 4 noch einmal. Die Thematik, die hier wir in Judas 4 haben, oder in Judas ist im Prinzip das gleiche, das ist das zweite Kapitel des zweiten Petrusbriefs. Lies mal mit mir nochmal Vers 4, da heißt das, Judas schreibt, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Er redet von diesen falschen Lehrern und er redet, dass sie sich heimlich eingeschlichen. Wenn sie echt wären, müssen sie nicht einschleichen, sondern aber das tun sie. Das zeigt ihr Anliegen und dann heißt es, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter, und hier steht wieder das gleiche Wort, Despotes, Judas gebraucht das gleiche, und zwar was? Und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Das ist die gleiche Beschreibung. Auch Judas redet über die gleiche Gruppe. Er redet von solchen, die sich heimlich in die Gemeinde einschleichen, die Gnade verdrehen, die Gnade missbrauchen. In welcher Weise? Die sagen, ja, Jesus ist auch für uns gestorben, wir sind auch unter der Gnade und gebrauchen diese Gnade als Anlass für Sünde, zu ihrem ausschweifenden Leben, weil sie sagen, wir sind doch erkauft von der Sünde, also können wir tun und lassen, was wir wollen, können sündigen, Jesus wird uns eh retten, also die Gnade rettet eh. Das heißt, es sind solche, die denken, dass Jesus für sie gestorben ist, die sind solche, die davon überzeugt sind, dass, oder glauben, das Erlösewerk Jesu Christi gilt auch ihnen, aber sie sind es nicht, sie verleugnen die Autorität Jesu, man kann ihn nicht als Retter annehmen und als Herrn verwerfen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn, dann kriegt man ihn komplett und dann sagt er, und das ist interessant, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Was meint Judas damit? Das heißt, Gott kennt diese schon vor Grundlegung der Welt. Ich will es so sagen, er weiß, welche ihm gehören und welche ihm nicht gehören. Und nur weil sie unter dem Volk sind, nur weil sie da mitlaufen, nur weil sie das auch als Bekenntnis da haben, bedeutet nicht, dass sie wirklich dazu gehören. Da haben wir die Parallele, so wie unter dem Volk Israel solche waren, so auch unter euch. Und so sagt die Schrift, nicht alle, die dann aus Ägypten ausgezogen sind, nicht alle, die durch das Schilfmeer hindurch sind, nicht alle, die mit Mose in der Wüste, nicht all die kamen in die Verheißung, sondern wen zürnt er, wen verwarf er? Die ein ungläubiges Herz hatten, das heißt, die nicht gläubig waren. So, das ist eine Unterscheidung und in dieser Weise glaube ich, dass Petrus auch hier davon spricht, als solche, die ein Christentum verkörpern und zu diesem Christentum gehört ein Bekenntnis der Erlösung eines Christus. Das ist ein Bestandteil des Christentums und obwohl die das bekennen und proklamieren, ist es nicht das, was sie leben und geschweige das, was sie eigentlich lehren. Denn ihr Problem, und das werden wir gleich sehen, ist, dass sie etwas sagen. Es gibt da Worte, die sagen, die eben nicht dem entsprechen. Die Frage, die sich hier stellt und bei der Beurteilung dieser Aussage, dass sie den verleugnen, der sie erkauft hat, die Frage, die sich hier stellt, ist, für wen ist Jesus gestorben? Ist Jesus allgemein für alle Menschen gestorben? Und das wird dann eben denen zuteil, die das in Anspruch nehmen. Oder ist Jesus für die Seinen gestorben? Und das ist keine einfache Frage, auch heftig diskutierte Frage, auch unter den Kindern Gottes ist das eine heftig diskutierte Frage. Das heißt, ist Jesus wirklich für alle gestorben oder ist er nicht für alle gestorben? Das heißt, oder geht mit mir nochmal kurz ins Markus-Evangelium. Damit wir es nicht vergessen. Markus 14. Im Rahmen der Auslegung über das Abendmahl habe ich über dieses Thema schon kurz gesprochen und von daher will ich es hier nur anreißen. Aber Kapitel 14, lesen wir mit mir nehmen wir mit ab Vers 22. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes. Durch was wurden wir und werden wir erkauft? Durch sein Blut. So, das ist durch das Blut des Bundes, das heißt auf Grundlage seines Lebens, das sein Blut repräsentiert, sein Dahingeben seines Lebens, schließt er einen Bund. Daraus gründet sich eine Beziehung, die uns ewiges Leben bringt. Soweit verstehen wir. Das nur kurz, dass wir begreifen. Und jetzt ist die Frage, wenn das Blut, das uns erkauft, mit diesem und durch dieses Blut Gott einen Bund, eine Beziehung schließt, die Frage, mit wem? Ist dieser Bund und ist diese Beziehung für alle? So, schaut mal, was Jesus sagt. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. So, das ist jetzt kein Schreibfehler. Jesus sagt selbst, es wäre angebracht, an dieser Stelle zu sagen, das für alle vergossen ist, oder? Und ich bin sicher, das würden wir im Wortlaut, wenn wir das so sagen, das ist mein Blut, das vergossen ist für alle, das für alle vergossen ist. Aber Jesus sagt, für viele vergossen ist. Ich sage bewusst, weil sein Blut nicht für alle vergossen ist. Ich will es so vielleicht etwas provokant sagen. Das Blut ist nicht für die vergossen, die es für gemein halten, die das nicht haben wollen. Jesus hat nicht Performer einfach so das Blut vergossen und dann kann jemand das nehmen und wenn es nimmt, dann nimmt es halt nicht. Andersrum, er hat sein Blut nicht umsonst vergossen. Es ist kostbar. Jeder Tropfen ist kostbar. Das heißt, das Leben Jesu ist nicht, für den hat es gelohnt, für den hat es nicht gelohnt. Jesus hat sein Blut für viele vergossen, nicht für alle. Warum für viele? In die Parallele als Erinnerung nur ganz kurz, als das Bild im Alten Testament des Vergießen des Blutes des Opferlammes. Wer sollte an die Türpfosten das streichen? Alle? Hat Gott gesagt, geht durch Ägypten und sagt, streicht alle. Und wer das an die Türpfosten streicht, der, bei dem geht der Engel, der Todesengel vorüber. Wem wurde das gesagt? Wer musste es an die Türpfosten streichen? Das Volk. Gottes Volk. Es war nicht für die Ägypter gedacht, oder? Es war nicht für die Ägypter, es war für Gottes Volk gedacht. Das Blut des Lammes ist für das Volk. Und die in deinem Haus sind. Und die bei dir geboren sind. Und die du erkauft hast. Und die Sklaven. Aber es gilt dem Volk Gottes. Jesus vergießt sein Blut für sein Volk. Für die Seinen. Jesaja 53, der Klassiker. Schlagen wir es auf nochmal. Jesaja 53. Ab Vers 4 lese ich, jedoch unsere Leiden, wessen Leiden? Unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat auf sie geladen. Ab Vers 4. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unsere Vergehung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren oder geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm vor seinem Scherer. Und er tat seinen Mund nicht auf, aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen wegen des Vergehens seines Volkes, hat ihn Strafe getroffen. Wegen des Vergehens seines Volkes. Und jetzt lest mit mir weiter. Und man gab ihn beim Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird er durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, die vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Wem wird er die Gerechtigkeit? Durch sein stellvertretendes Opfer, durch das alles, was wir hier in Zusammenfassung haben, für wen hat er das getan? Für sein Volk. Und wer ist da sein Volk? Alle? Und dann heißt es nochmal Vers 11, da heißt es, denn vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird sich selbst aufladen. Wessen Sünden wird er auf sich laden und für sie sterben? Der vielen. Das ist der gleiche Bezug zu Markus. Das ist mein Blut vergossen für die viele. Wer sind die viele? Seine Schafe. Und wenn ich das sage, dann müssen wir sofort ins Johannesevangelium, Kapitel 10. Johannesevangelium, Kapitel 10. Ein kurzer Einblick da. Jesus redet hier, das ist das Kapitel, das ihn als den guten Hirten beschreibt. Wir haben gerade in Jesaja 53 gelesen, das ist das Bild für seine Schafe, er als Opferschaf, als Opferlamm hat er sich dahin gegeben, damit eben sein Volk, die Seinen gerettet werden. Und er gebraucht das gleiche Bild oder ähnliches Bild wird hier verwendet. Und ich lese ab Vers 2, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Torhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. So einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Jesus redet und sagt, ich bin jetzt der gute Hirte. Und dann spricht er, meine Schafe, ich kenne meine Schafe. Und dann sagt er, und meine Schafen kennen mich, wir kennen das, oder? So oft, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir, das ist schon so ein Satz. Aber was Jesus damit sagt, ist, ich weiß, wer von den Schafen wirklich Schaf ist und nicht ein Bock. Ich weiß, wer da ein Wolf, ist, aber nur ein Schafspelz anhat. Ich kenne die meinen. Und darum, wenn sie zu ihm kommen, sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, wird er sagen, ich kenne euch nicht. Wenn er sagt, ich kenne euch nicht, damit sagt er, ihr gehört nicht zu mir. Und in dem Fall sagt er, aber wer zu mir gehört, ich weiß. Und Jesus weiß, wer zu ihm gehört. Warum? Weil sie vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lammes geschrieben sind. Für wen wird dieses Lamm sterben? Hat Gott vor Grundlegung der Welt in sein Buch geschrieben. Und er kam in diese Welt, um für die Seinen zu sterben. Lest mir mit mir Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen zu schlachten und zu verderben. Das sind falsche Lehrer. Sie kommen und haben nur eins, zu zerstören. Das ist nicht das, was Jesus tut. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wird die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Jesus betont immer und immer wieder, für wen wird er sterben? Für wen gibt er sein Leben? Ja, für seine Schafe. Und in diesem sagt er immer, ich kenne die meinen. Und darum sagt er auch, ich gebe mein Leben, ich schließe einen Bund mit den vielen. Als Jesus das Abendmahl vorschattend erklärte, was das bedeutete und in gewisser Weise einsetzte, wer war nicht dabei? Judas. Er durfte, wir haben es so durchgekaut, er durfte bis zu einem Zeitpunkt durfte er noch an dem alten Pass teilnehmen. Aber als der Moment kam, wo Jesus diese beiden Elemente, Brot und Wein, einsetzte und die wahre Bedeutung erklärte, hat er Judas weggeschickt, sagte, geh und tu, was du tun musst. Und dann gab er ihnen allen auch einen Petrus und einen zweifelnden wie heißt er? Thomas. Und alle bekamen. Warum? Die sind meine. Weil sie mir gehören, nicht weil sie so gut sind, sie gehören mir. Und er gibt ihnen das Brot und er gibt ihnen den Kelch und sagt, das ist für euch. Der Bund für die vielen. Allein dass die Tatsache, dass er Judas ausschloss, zeigt, für ihn gilt es nicht. Wisst ihr warum? Weil er ein Sohn des Verderbens ist. Weil er einer genau der war, der so tat, als ob er Jesus nachfolgt, an Jesus glaubt, sogar ihm dient. Warum hat er das alles getan? Um des Geldes willen. Habsucht. Geht mit mir ins Johannesevangelium, Kapitel 17. Jesus erklärt dann nochmal, wer seine Schafe sind. Und er sagt, das sind die, die der Vater ihm gegeben hat. Das heißt, der Vater hat dann das Buch des Lebens geschrieben und Jesus weiß, wer gehört dem Vater, also stirbt er für die, die der Vater ihm gegeben hat. Und Vers 12 lese ich euch, Vers 17, Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keine von ihnen ist verloren. Da waren ein paar Kandidaten dabei, die hätten sehr schnell verloren gehen können. Wir haben uns angeschaut, wie wankelmütig Petrus war, oder? Wie unfähig er war, Jesus zu bekennen. Also Jesus sagt aber, ich habe keinen von ihnen verloren, als nur den Sohn des Verderbens. Merkt euch diesen Begriff. So, was bringen die falschen Lehrer in die Gemeinde? Verderben bringende Parteien oder Lehrmeinungen, Sektiererei. Das gleiche Wort ist es. Judas wird bezeichnet als der Sohn des Verderbens. Das heißt, er gehört nicht Jesus. Jesus sagt, er war nie meiner. Er hat eine Funktion gehabt, ja, aber er war nie meiner. Darum, nur mal deutlich zu sagen, ich kenne die meinen. Jesus sagt, ich werde für sie sterben. Und wir verlieren keinen Vater. Ich werde für eine Zeit lang nicht auf sie aufpassen. Ich werde am Kreuz hängen. Bitte pass du auf sie auf. Wir dürfen und werden keinen verlieren. So. Schöne Musik. So. Judas ist nicht einer, der dabei war und irgendwann mal abgefallen ist. Judas war von Anfang an. Jesus sagt in Johannes 6, und ich weiß, wer von Anfang an ein Teufel ist. Ich weiß es von Anfang an. So, die falschen Lehrer, Söhne des Verderbens, die das Verderben bringen und das Verderben über sie kommt. Warum wird er als Sohn des Verderbens bezeichnet, Judas? Weil er zu der Nachkommenschaft, weil er zu den Menschen gehört, über die das Verderben kommt. Sie bringen Verderben und über sie kommt das Verderben. Geht mit mir zurück zum Petrusbrief. Zurück zum 2. Petrusbrief. Nochmal, ich lese euch ab der Mitte. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Das hat der Judas getan. Der hat die Herrschaft Jesu verleugnet. Dann heißt es, die ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Immer wieder dieses Wort Verderben, Verderben, Verderben. Wer sind die? Das sind Kinder, das sind Söhne des Verderbens. Zu denen gehört Judas, der zwar so sich ausgab, als ob er dem Christus nachfolgt. Aber letztendlich ging es ihm gar nicht um Christus und die Nachfolge, ihm ging nur um die Kasse, um die Bereicherung. Und als er gemerkt hat, das wird nichts, hat er Jesus verkauft. Auch wenn es nur ein bisschen etwas davon haben würde, 30 Silberlinge. So, die Motivation, Jesus nachzufolgen, ist nicht, weil sie ihn als seinen in der absoluten Souveränität anerkennen, sondern es ist Habsucht. Es geht um ihre eigenen Motive, ihre eigenen Anliegen. Sie tun zwar so, aber es sind es nicht. Es sind nicht solche, die dann glauben und abfallen, sondern sie waren nie seine. Jesu Blut, kein Tropfen ist umsonst vergossen worden. Kein einziger. Sein Leben ist nicht umsonst dahingegeben. Nein, sein Leben im vollen Preis hat jedes Kind Gottes erkauft und musste vergossen werden. Es wird nicht einfach in dem Bild, wir verstehen, wenn es heißt, Jesus sein Leben gegeben oder das Blut vergossen, dann verstehen wir, er hat sein Leben gegeben. Aber ich sage, es, um in dem Bild zu bleiben, es ist kein Tropfen seines Blutes umsonst auf die Erde gefallen und vertrocknet und wurde nicht in Anspruch genommen. Es ist zu kostbar, zu heilig, dieser Preis, der gezahlt worden ist. Dieses Wort, das hier im 2. Petrusbrief, die ersten drei Verse, immer und immer wieder auftaucht, dieses Verderben, das beschreibt eben Zerstören, das Vernichten und letztendlich beschreibt es das Gericht selbst. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, dass es zwei Wege gibt. Der eine Weg ist der schmale Weg und führt ins ewige Leben. Der andere Weg ist ein breiter Weg und führt ins, wer hätte es gedacht, ins Verderben. Das ist das gleiche Wort hier. Es führt in die Zerstörung. Es führt ins Gericht. Das ist, was er sagt. Es gibt zwei Wege. Und man wählt den oder man wählt den Weg. Der eine Weg aber führt ins zum ewigen Leben. Welcher Weg ist das? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, es ist seine Rettung. Es ist sein Werk und es ist der Glaube an ihm und das ist die Unterwerfung unter ihn. Das heißt, wer Jesus nachfolgt, das ist der Weg der Rettung. Und dann sagt Jesus, aber es gibt einen anderen Weg und der ist breit. Warum ist dieser eine Weg schmal? Es ist nicht, weil man da nichts tun darf. So bin ich groß geworden. Der schmale Weg, weil ich das nicht darf und stattdessen nur das tun. Also so eng alles. Das ist nicht der schmale Weg. Glaub mir, der Weg Jesu ist, hey, in der Sprache ist, so tief, so groß, so breit, so lang. Das ist der Weg, er ist selbst der Weg, darum ist er so schmal. Es gibt keine anderen Wege. Du kannst nur diesen einen Weg gehen, Jesus nachfolgen, an ihn glauben, durch ihn gerettet werden. Das ist das Schmale, das ist eingrenzend. Aber es geht auf der Welt so, es gibt noch einen anderen Weg, der ist so breit, da laufen alle rum, da ist alles dabei. Alle Religionen, alle Überzeugungen, alle Selbstverwirklichung. Und Jesus sagt damit, wer mir nicht nachfolgt und eben nicht mich wählt, ich bin der Weg, der geht auf einem anderen Weg. Das ist ein breiter Weg, da findest du alles. Aber das führt dich ins Verderben. Und mit dem Verderben meint er damit Gericht. Darum übrigens werden auch Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, als Söhne des Verderbens genannt. Weil sie sich eben nicht Jesus unterordnen und nicht Jesus nachfolgen, sondern einen Weg gehen, der letztendlich ihnen das Gericht bringen wird. Die Verdammnis, das Verderben ihnen bringen wird. Geht mal mit mir in 2. Petrus Kapitel 3. Damit wir nicht zu viel Zeit mit Blättern verlieren, zeige ich euch das innerhalb vom Petrusbrief. Kapitel 3, ein spannendes Kapitel. Ich lese und nehme euch da ab Vers 3 mit hinein. Da heißt es, und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen, willkommen in unserer Zeit, Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. So, das ist an der breite Weg. Die Menschen wandeln nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihren eigenen Begierden. Und dann beschreibt Petrus, was sie tun, sie verleugnen, sie glauben nicht, dass Jesus wieder in Macht und Herrlichkeit kommen wird und so weiter. Dazu im Einzelnen werden wir noch kommen, aber ich möchte auf etwas hinaus, Vers 7, schaut mal. Petrus sagt dann, dass sie leugnen, dass Gott richten wird. Und dann sagt er, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Also Gott wird die Welt noch einmal richten, nicht mehr durchs Wasser, sondern durch Feuer. Und dann sagt er, dieses Gericht ist aufgehoben durch das Wort, von Gott bestimmt, für einen bestimmten Zeitpunkt. Und dann sagt er, und für was? Für den Tag des Gerichtes Gottes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und da taucht wieder dieses Wort auf. Diese falschen Lehre bringen Verderben, bringende Parteiungen, Lehrmeinungen. Sie bringen damit aber automatisch was über sich? Das Verderben. Nicht nur denjenigen, die ihnen nachfolgen, folgt das Verderben, weil diesen breiten Weg sie gehen, sondern weil sie durch diesen Lebenswandel und durch den Glauben an den oder durch den falschen Glauben sich damit das Verderben auf sich bringen, das heißt das Gericht Gottes über sich bringen. Gott wird diese Menschen, und die werden hier bezeichnet im gleichen Brief, mit gottlose Menschen. Menschen des Verderbens, die das Verderben bringen, die dem Weg des Verderbens folgen, das sind gottlose Menschen und nicht solche, die erlöst sind und dann abfallen. Gottlose Menschen sind das. So, das ist, was Petrus deutlich macht. Das Gericht kommt und dieses Verderben kommt über sie. Er sagt in Vers 2, Kapitel 2, zurückgehen wir. Kapitel 2, Vers 2. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Also wir haben die Quelle falscher Lehre angeschaut, falschen Glaubens, falsche Lehre. Wir haben ihr Wirkungsbereich angeschaut, wir haben ihre Strategie, wir haben auch das Ziel angeschaut. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, ihr eigenes Verschulden. Ihr eigenes Verschulden. Und dieses eigene Verschulden ist, die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Warum sind sie Kinder oder Söhne des Verderbens? Warum kommt das Gericht Gottes über sie? Sie ziehen sich selbst dieses Gericht zu, weil sie in dieser Art und Weise leben, weil sie Jesus verleugnen. Darum ziehen sie das Gericht auf sich. Versteht ihr? Ich lehre und glaube nicht eine doppelte Prädestination. Das heißt, dass Gott vor grundlegender Welt gesagt hat, du wirst leben und du wirst sterben. Der Grund, warum Menschen gerichtet werden, ist, weil sie sich selbst dieses Gericht auf sich laden. Du wirst sagen, aber ist das nicht ein Widerspruch? Vielleicht in deinem Kopf. Das ist ein Paradox, ich weiß. Und ich könnte euch einige Paradoxe der Bibel aufzeigen. Aber die Bibel lehrt, dass die Menschen auf der Grundlage gerichtet sind, weil sie den Sohn Gottes verleugnen, weil sie ihn verwerfen, weil sie auf anderen Wegen gehen, weil sie diesen einen schmalen Weg verleugnen und nicht wählen. Darum kommt das Gericht Gottes über sie. Und Petrus macht es deutlich. Sie ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Dieses Wort für schnell bedeutet bald eintreffend oder nahe bevorstehend. So, das heißt, auf sie wartet ein nahe bevorstehendes Gericht. Ob durch ihren eigenen Tod, und letztendlich stehen sie vor dem Richter, von diesem Despotes, oder durch das baldige oder nahe bevorstehende Kommen Jesu Christi. Letztendlich wird das Verderben über sie kommen. Petrus sagt aber auch etwas über die Reichweite, also nicht nur über ihr eigenes Verschulden, über ihre eigene Sünde, eben diesen Weg, den schmalen Weg zu verlassen und den Weg des Verderbens zu wählen, sondern er redet auch über ihre Reichweite und er sagt, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Das ist, was ich mit der Reichweite meine. Viele werden nachfolgen. Es ist erschreckend, dass es da heißt, viele. Also nicht, und es werden welche in Nachfolge, sondern es werden viele. Man könnte die ganze Rede Jesu nochmal aufschlagen, Matthäus Evangelium 24, Markus Kapitel 13. Und wenn Jesus von falschen Lehrern warnt, von falschen Propheten, dann sagt er immer, es werden viele, viele, viele kommen. Und wenn es möglich ist, sogar alle Auserwählten verführen. So, es ist eine große Verführung. Ich möchte euch diesen Zusammenhang kurz aufzeigen mit einer Stelle, die auf eine andere Art und Weise das beschreibt, von was Petrus hier redet. Und dazu möchte ich euch bitten, mit mir 2. Thessalonicher aufzuschlagen. 2. Thessalonicher. Im Rahmen der Auslegung des 1. Petrusbriefs, wir haben uns über das Ende aller Dinge uns angeschaut, da haben wir einen Exkurs über die Endzeit haben wir gemacht. Da sind wir auch unter anderem, als wir uns das Thema des Antichristen angeschaut haben, gibt es nur einen oder gibt es viele Antichristen? Ist es nur eine Person oder um was geht es da? In diesem Zusammenhang habe ich mit euch schon 2. Thessalonicher mal durchgearbeitet und angeschaut. Ich möchte es aber nochmal aus dieser Perspektive nochmal das tun, also nicht komplett, sondern einfach euch auf ein paar Dinge hinweisen. Schaut mal, Paulus schreibt, dass die Gemeinde zu Thessalonich, also ich sage so sehr früh in der Entstehung und in dem Wachsen der Gemeinde, das sind keine 60 Jahre vergangen, wir sind knapp 2000 Jahre danach. Und sie haben schon eine sehr zeitige Ankunft Jesu erwartet und gehofft. Hoffentlich kommt Jesus. Das haben natürlich falsche Lehrer ausgenutzt, das haben auch falsche, diese Verwirrung gestiftet. Und dann musste Paulus das immer wieder korrigieren über die Ankunft Jesu und sagen, und dann sagt er, was muss passieren, bevor Jesus kommt? Und das ist so eine wichtige Stelle, die uns, ich denke, einen guten Gradmesser der Zeituhr Gottes zeigt, wann wird Jesus wiederkommen. Lest mal mit mir ab Vers 3. 2. Thessalonicher 2, Abvers 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht. Von welchem Tag ist die Rede? Das Kommen Jesu und eben dieses Gericht, das über die Söhne oder die Gottlosen, um sie zu verdammen und uns natürlich zu sich zu holen. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst, und jetzt nennt Paulus etwas, was vorher passieren muss, bevor Jesus kommt. Und er sagt, bevor das nicht passiert ist, kommt Jesus nicht. Und jetzt sagt er, was muss passieren? Und dann sagt er, erst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Er sagt, Jesus kommt erst, wenn der Abfall stattgefunden hat. Was ist damit gemeint? Wo und wie von was für einem Abfall ist die Rede? Und wer ist dieser Sohn, der Mensch der Gesetzlosigkeit und der Sohn des Verderbens? Nochmal, es ist nicht eine Person, es ist nicht der Antichrist, der irgendwann mal sich in einen Tempel, der in Jerusalem aufgebaut, dann sich hinsetzt. Davon ist hier nicht die Rede. Die Rede ist, und jetzt schaut mal mit mir, was er sagt, das wird erklärt. Was bedeutet das? Wer ist dieser Mensch und was bedeutet der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung, also Anbetung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott ist. Was ist der große Abfall? Was ist der Abfall, der stattfinden muss, bevor Jesus wiederkommt? Es muss ein Mensch der Gesetzlosigkeit beziehungsweise ein Sohn des Verderbens, um in den Gedanken zu bleiben, einer so wie Judas. Judas ist auch ein Sohn des Verderbens gewesen und seitdem gab es viele Söhne des Verderbens und gibt es und werden noch kommen. Es ist nicht ein Mensch, sondern es wird eine Art von Menschen sein, die ausgeben, dass sie Christen sind, dass sie Jesus nachfolgen, die zwar behaupten werden, dass er sie erkauft hat, aber sie ihn verleugnen, die Jesus als den Gebieter verleugnen. Und sie werden sich wohin setzen? In den Tempel Gottes. Was ist der Tempel Gottes? In den Briefen von Paulus geht es immer um die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Paulus sagt, Jesus wird nicht vorher kommen, bevor die Gemeinde einen großen Abfall erfährt, bevor in der Gemeinde Menschen sich in die Gemeinde hineinkommen, einschleichen, wie Petrus davon sprach, und Platz finden werden, die was tun werden? Die werden sich über Gott erheben. Er nennt das, was werden sie tun? Sie widersetzen sich. Was widersetzen sich? Ja, dem Willen Gottes. Sie widersetzen sich was? Der Autorität Jesu Christi. Was machen sie? Sie überheben sich über alles, was Gott heißt und Gegenstand der Anbetung ist. Alles, was wir in Jesus und in Verherrlichen anbeten, sie werden sich darüber überheben und sagen, nee, das ist gar nicht so, das ist gar nicht richtig. Ich habe euch in der letzten Bibelstunde ein Beispiel von so einem Menschen vorgelesen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Wisst ihr, was das ist? Ich sage es euch gleich. Das heißt, sie überheben sich Gott. Und jetzt schaut mal. Und sich ausweist, dass er Gott sei. Das heißt, Jesus wird erst dann kommen, wenn in der Gemeinde etwas Schlimmes passiert, ein großer Abfall. Das heißt, die behaupten, Jesus nachzufolgen, werden alles verwerfen, was vorher wie als Glauben geglaubt, angenommen und gepredigt und gelehrt worden ist und werden einen eigenen Glauben durch Worte, verführerische Worte einführen und werden den Menschen als Gott erheben. Ich habe euch versucht aufzuzeigen, Offenbarung Kapitel 13, was der falsche Prophet tut. Er schafft dem Tier und somit dem Drachen, der dahin, ein Bild. Und was ist dieses Bild? Er erhebt den Mensch zu Gott. Das ist das Bild. Er schafft ein neues Bild. Es ist nicht mehr das Bild in das Bild Christi verwandelt. Das ist ein Mensch, das in das Bild des Teufels verwandelt wird. Und er sich selbst zu Gott erhebt. Und ich habe euch versucht zu zeigen, darum die Zahl 666. Das heißt, der Mensch, Paulus sagt, die Gemeinde ist gerade im Aufstehen, gerade wachsen, gerade entstehen. Und die sagen schon, oh, Jesus kommt. Und Paulus sagt, nein, nein, nein. Es dauert noch eine Weile. Und wisst ihr was? Erst die Gemeinde wird wachsen. Und das ist ja Entstehung der Gemeinde. Wir sind hier in der Entstehung. Ich sage, die Gemeinde wird wachsen, aber die Gemeinde wird irgendwann mal abfallen. Es wird einen Abfall in der Gemeinde geben. Menschen werden sich über alles erheben, über Gott erheben. Sie werden sich selbst zu Gott machen. Sie werden sich selbst verherrlichen und eine Religion leben. Nochmal, die zwar aussieht, als ob sie christlich ist, aber nicht. Und zwar wo? In dem Tempel Gottes, in der Gemeinde. Und er sagt, sie will sich in den Tempel Gottes sitzt. Und sitzen hat was mit Herrschen zu tun. Die nehmen da Platz. Und zu dieser Zeit, in der Paulus das getan hat, lest mal mit mir Vers 7. Er sagt, Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher es jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Was Paulus sagt, als zu seiner Zeit war es dieses Geheimnis, also das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Menschen, der Verdorben, das war, die haben sich nicht offenbart. Es war wirksam. Das heißt, auch schon damals waren Menschen da, die Jesus nachgefolgt sind, aber eigentlich gar nicht um Jesu willen, sondern ist falsche Lehre und ist aus Habsucht, aus Gewinnsucht, aus vielen verschiedenen Gründen, aber sie waren nicht wirklich seine. Aber der Unterschied, sagt er, zu seiner Zeit oder lange Zeit war das verborgen. Da ist keiner aufgestanden und sagt, es geht um mich. Das wird nicht funktionieren. Alles dreht sich um mich, Gott ist für mich da. Wir lieben die Welt. Die Welt ist für uns. Gottesdienst ist auch, ich habe euch das vorgelesen, nur als Beispiel, auch bewusst das vorgelesen. Das ist heute kein Problem. Während es einer Zeit, und gar nicht so lange her, dass man sich niemals getraut hätte, öffentlich sich so hinzustellen. Man hat das gelebt, man hat das getan. Es war wirksam, schon immer gab es solche. Aber es wurde noch nie so offen, noch nie so provokant, noch nie so klar bekannt und gesagt, so ist es. Und Paulus sagt, es kommt eine Zeit, da kommt der große Abfall. Sie werden sich und sich ausweist, dass er Gott sei. Also versteht ihr, er wird sich dazu stellen. Er wird das beweisen. Es geht um mich. Nochmal, es geht hier nicht um irgendeinen Antichristen, glaube ich nicht, dass es irgendein Politiker oder was weiß ich. Es geht um den Menschen an sich selbst, der eben diese Art und Weise, er sieht aus wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Und wie redet der Drache? Er überhebt sich und erklärt sich selbst zu Gott. Es wird deutlich in Vers 10, und der Zusammenhang mit falschen Lehren und Lehrern wird es noch klarer. Hier Vers 10, Paulus spricht, dass Jesus kommen wird und diesen Menschen, das ist nicht nur einen. Ach, ich lese ab Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Wenn Jesus kommt, wird dieser Mensch und nicht nur einer, wird diese Art von Menschen, Jesus wird sie vernichten, durch den Hauch seines Mundes, was bedeutet? Durch sein Wort. Er wird sie überführen und sie richten und sie gehen ins Verderben. So, er wird sie richten, Vers 9. Ihn, also diesen Art von Menschen, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen, Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zu der Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Was für Menschen wird Jesus richten? Das Gericht über diese falschen Lehrer, die mit Zeichen, Wunder daherkommen und viele verführen durch Lügen, durch Betrügen, sie dazu bringen, das Evangelium, dem Evangelium, den einzigen wahren, schmalen Weg, nämlich Jesus Christus, zu verleugnen, und dazu zu bringen, irgendeinen anderen Weg zu leben und diese Lüge zu glauben, dass sie die Liebe zu der Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht annehmen. Darum geht es diesen falschen Propheten. Das ist der Plan des Satans, dass sie nicht diesen Weg lieben, sondern ihn hassen, stattdessen einen anderen wählen. Vers 11. Und deshalb sendet Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit, an der Ausschweifung, wie der Petrus sagt. Das, was Paulus hier im 2. Thessalonicher schreibt, ist genau das, was Petrus im zweiten Brief macht. Er redet genau darüber, nur halt mit anderen Worten, aber er beschreibt genau das Gleiche. Und Petrus weiß ganz genau, darum sagt er, in späteren Zeiten werden sie zu euch kommen, weil er von diesem großen Abfall redet. Zu seiner Zeit, ja, gab es falsche Propheten, gab es, aber es war wirksam, aber es war noch nicht offenbar. Und ob Paulus oder Petrus, sie wissen, es kommt eine Zeit, in der wird es offenbar werden. Es wird offensichtlich, es ist kein Geheimnis. Man macht es nicht heimlich. Man macht es öffentlich und man stellt sich noch dazu und sagt, das ist aber kein Problem. Egal auf welcher Ebene, ich nehme die Klassiker, weil sie eine gute Illustration sind. Wenn Gott der Allmächtige, wenn die Gemeinde zu dem Gebieter gebetet hat, der alles geschaffen hat, das heißt zu dem Schöpfer. Und wenn der Schöpfer sagt, so stelle ich mir mein Geschöpf vor, und das Geschöpf sagt, nein Gott, du sagst mir nicht, wer ich bin und wie ich zu leben habe, und dann den Gebieter verleugnen. Aber dass die Welt es tut, ist offensichtlich. Aber dass innerhalb des Tempel Gottes und man sagt, das ist heutige Kultur, das ist unser Zeitgeist, das ist heutige Liebe. Und das ist ja, versteht ihr, was früher heimlich und verwerflich war, aber es gab es. Es gab es schon immer, seit Sodom und Gomorra gab das. Aber heute ist es kein Geheimnis, oder? Vorgestern oder so gelesen, 150 Personen in der katholischen Kirche haben sich jetzt geoutet und kämpfen jetzt dafür. Ja. In anderen Kirchen muss man ja sich nicht mal outen, oder? Man muss nicht mal dafür kämpfen. Da sind die Katholiken noch konservativer als manche andere Gemeinden. Mir geht es um etwas Grundsätzliches, dass man den Gebieter verleugnet. Das heißt, man hört nicht mehr auf ihn. Aber das in einer Art und Weise, in einer Frechheit. Man überhebt sich über alles, was der Gegenstand der Anbetung ist. Was Gott darüber denkt, spielt keine Rolle. Letztendlich geht es um mich. Um meine Bedürfnisse und meine Vorstellung und mein Vergnügen. Geht mir nur ganz kurz in 2. Petrus. Schaut mal, da heißt es, die ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Das heißt, sie, die falschen Lehrer, die bringen Gruppierungen, die bringen Lehren hinein, die Menschen dazu bringen, Jesus zu verleugnen und einen ausschweifenden Lebensstil zu führen. Und sie folgen ihnen, das sind Beispiele, die folgen ihren Ausschweifungen. Wie machen sie das? Um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästern werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen. So, diese Dinge gucken wir uns nächsten Mittwoch an. Ich möchte mit euch dann über das Zeugnis sprechen. Was kommt bei dieser Art heraus dann? Bei diesem Mensch, Sohn des Verderbens? Was ist die Frucht dieser falschen Lehre? Das Zeugnis des Evangeliums wird verlästert. Inwieweit? Das gucken wir uns an nächsten Mittwoch. Und dann möchte ich mit euch noch schauen, was ist aber das wahre Motiv? Warum tun sie das? Habsucht. Aus Habsucht. Und aus Habsucht machen sie etwas. Sie verdrehen, also die betrügen, die heißt es, und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen. Was meint Petrus damit? Inwieweit kaufen sie, was kaufen sie da? Was kaufen diese falschen Lehrer? Also noch drei Punkte und dann haben wir endlich diese drei Verse geschafft. Nächsten Mittwoch möchte ich diesen Abschnitt abschließen und dann gucken wir uns dann die Folgen von dieser falschen Lehre. Gucken wir uns das Gericht über die Engel und so weiter an.